in einer Gemeinde unserer Größe, wo man sich weniger so seine Subgruppen suchen kann und einfach mit verschiedenen Charakteren zusammenkommt. Man kann nicht genau sagen, wie groß die Gemeinde in Philippi war. Wir wissen aber, dass die Gemeinde sehr klein begann. Es gab keine Synagoge in der Stadt, weil die Frauen haben sich am Fluss getroffen. Das liegt daran, dass es keine 10 Männer gab in Philippi, die sich zu einer gottesdienstlichen Feier getroffen haben, weil hätte es 10 Männer gegeben, dann hätte man offiziell eine Synagoge gründen können. Gab es aber nicht in Philippi. Das heißt, die Gemeinde hat wirklich klein angefangen. Die Frauen durften so eine Gruppe, eine Synagoge, nicht gründen. Und deswegen mussten sie sich also irgendwo draußen treffen. Und sie trafen sich also draußen am Fluss. Und da war auch die Lydia dabei. Und Paulus erwähnt viele Leute namentlich im Philipperbrief, was auch darauf schließen lassen kann, dass er eben einer kleinen Gruppe schreibt, wo ihm einzelne Menschen sehr vertraut sind. Und in dieser Gemeinde wird auch berichtet von zwei Frauen, die miteinander im Streit liegen. Sie werden sogar namentlich erwähnt, sie heißen Euodia und Syntyche. Und dann habe ich gedacht, ich weiß nicht, wie wir das finden würden, wenn unsere Gemeinde so einen Brief bekommt und da steht drin, übrigens X und Y, ihr solltet mal wieder aufeinander zugehen. Ich stelle mir das echt auch herausfordernd vor. So die Gemeinde, die wussten echt voneinander Bescheid. Ja, also das war jetzt niemandem mehr verborgen, dass es zwischen den beiden einen Konflikt gibt, wenn es nicht eh schon ein Thema war, das vielleicht die ganze Gemeinde betroffen hat. Vielleicht kommt auch daher die Ermahnung oder Ermutigung dann in Vers 2. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und habt dieselbe Gesinnung. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und habt ein und dieselbe Gesinnung. Oder wenn ich nach der Elberfelder vorlese, viel kürzer, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid. Wir haben hier zwei Wörter, auf die ich eingehen möchte. Das eine Wort ist einmütig. Wir dürfen einmütig miteinander sein. Und ich finde, dass das Wort im Wortwörtlichen besonders schön übersetzt ist. Es heißt griechisch Sympsyche, also Symp zusammen, Psyche, Seele. In der Seele miteinander gehen, heißt das wortwörtlich übersetzt. Also zwei Seelen, die miteinander unterwegs sind. Oder wenn ganz viele Seelen im Raum sitzen, also mit vielen Seelen gemeinsam unterwegs sein. Wenn wir es auf Deutsch übersetzen, in unserem Sprachgebrauch, wird man wahrscheinlich am ehesten sagen, ein Herz und eine Seele sein. Das ist, glaube ich, das, was es am ehesten trifft, wie wir es heute ausdrücken. Dazu sind wir herausgefordert. Und auch da wieder, ich merke, also mich hat die Vorbereitung für das Hochfest echt gestresst, weil ich richtig viel zu tun hatte. Und ich habe gemerkt, es macht auch einen Groll in mir. Ich hätte mir mehr Unterstützung gewünscht. Und dann wieder zu sagen, aber wir sind hier ein Herz und eine Seele. Wir sind hier eine familiäre Gemeinschaft. Ich benenne das einfach, weil ich denke, ja, wir sind hier sehr eng miteinander unterwegs und wir dürfen auch miteinander ringen. Manchmal stößt einem etwas auf, gell? Manchmal ist man nicht so einverstanden. Manchmal möchte man vielleicht auch nach außen etwas Harmonisches zeigen, was vielleicht im Kern gar nicht so sehr da ist. Und dann aber die Ermutigung, Sympsyche, also in der Seele miteinander unterwegs sein. Das hört sich für mich sehr vertraut an. Ja, das ist nicht ein, ich komme da mal hin und ich verschwinde wieder, sondern hey, ich kenne die anderen, wir ringen miteinander, wir versöhnen uns, so wie die zwei Frauen den Auftrag bekommen haben. Sympsyche. Wir sollen einmütig sein. Und dann heißt es hier zweimal, wir sollen die gleiche Gesinnung haben. Und später in Vers 6 heißt es auch, habt die Gesinnung in euch, die auch in Christus war. Gesinnung ist kein Wort, das wir heute in unserem Sprachgebrauch mehr so richtig benutzen. Wir würden es am ehesten übersetzen mit harmonisch sein oder im Einklang sein oder dasselbe Denken. Also auch dazu sind wir herausgefordert. Paulus holt noch ein bisschen aus, was die Gemeinde nicht leben soll. Er schreibt, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Und dann kommt er zum eigentlichen Kern. Thema dieses Abschnittes, nämlich zu Jesus Christus, dem Vorbild und dem Bevollmächtiger, der uns das in der perfekten Form vorgelebt hat und an dem wir uns orientieren dürfen, diese christliche Gemeinschaft zu leben. Und jetzt, also wenn ihr es bisher noch nicht erkannt habt, ist es jetzt wahrscheinlich eine Bibelstelle, die viele von euch kennen. Jetzt sind wir nämlich beim Christus-Hymnus angekommen. Da heißt es, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Ich möchte besonders eingehen auf Vers 7. Da heißt es, er verzichtete auf alle seine Vorrechte. Luther und Elberfelder übersetzen, er entäußerte sich selbst. Ich finde aber, dass das alles noch nicht so richtig greift, wie groß die Bedeutung dieses Wortes ist und von dem, was es ausdrücken soll. Das griechische Wort heißt kenoo und müsste übersetzt werden mit entleeren, leermachen oder leer und nichtig sein, also nichts mehr sein, gar nichts mehr sein. Das Wort gibt es zwar auch in anderen Stellen in der Bibel, aber es taucht nur hier in der Form auf, wo es eine Person auf sich selbst bezieht und auch die handelnde Person ist. Also anders ausgedrückt, Jesus ist der aktiv Handelnde und es heißt, er entleert sich selbst. Er verzichtet aus freiwilligen Stücken. Und auf was verzichtet er? Vers 6, er war in allem Gott gleich, er stand auf einer Stufe mit Gott. Und dann Vers 7, er stellt sich auf eine Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns wie andere Menschen. Und das ist ganz, ganz tiefe Theologie, die in diesem Bibeltext vorkommt. Jesus zeichnet sich dadurch aus, und sein ganzes Leben zeichnet sich dadurch aus, dass er immer der blieb, der er war. Er war vor seiner Menschwerdung 100% Gott. Und er blieb es auch, obwohl er vor über 2000 Jahren ganz Mensch geworden ist und sich als Mensch erniedrigt hat. In Vers 6 steht, er nutzte seine Macht nicht zum eigenen Vorteil aus. Oder wieder in einer anderen Übersetzung, er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Es soll heißen, Jesus hielt seine Gottheit, die er hatte, bevor er auf die Erde kam, also dass er im Himmel thront, dass ihm Engel Tag und Nacht gedient haben und ihm gehuldigt haben, dass er bei seinem Vater war, dass er das alles nicht wie einen Raub hält, wie etwas, das er unter allen Umständen festhalten muss, weil er es nicht loslassen möchte, wie einen Schatz, sondern etwas, was er bereit ist, freiwillig von sich aus abzugeben, für diese Zeit wegzugeben. Es ist zu 100% demütig und gehorsam Gott seinem Vater gegenüber. Hätte Jesus gesagt, ich möchte aber noch bei dir bleiben, Jesus, bei dir, mein Vater, ich möchte diese Herrlichkeit nicht aufgeben, dann wäre er nicht auf die Erde gekommen. Wir lesen in diesem Bibeltext ganz explizit, dass Jesus diesen Schritt auch freiwillig tut, dass er aus freien Stücken zu uns auf die Erde kommt. Und das wird mit kenoo, sich entäußern, sich leer machen, sich erniedrigen, ausgedrückt. Das heißt, Jesus entleert sich nicht seiner Gottheit, er behielt, dass er ganz Gott ist, aber er gibt quasi wie das Recht auf, von seiner Gottheit Gebrauch machen zu dürfen oder zu können. tauscht diese Gottesgestalt, die er hatte, ein gegen eine Knechtsgestalt. Er wurde verwundbar, er wurde sterblich, er wurde räumlich begrenzt, er wurde ganz Mensch, bedeutet auch, er kannte Mühen und er kannte Beschwerden. Er wusste, was es heißt, müde zu werden und Hunger zu haben, keine Energie mehr zu haben, Angst zu spüren und eben auch Tod und Sterben zu erleben. Das alles passiert mit dem einen Schritt, dass Jesus, der ganz Gott ist, ganz Mensch wird. Und dann geht es aber noch eine Stufe tiefer. Ich habe mir so gedacht, jetzt müsste eigentlich der Boden aufgehen. Dann heißt es, aber erniedrigte sich noch mehr im Gehorsam gegenüber Gott und er nahm sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Wir lesen in der Bibel, Jesus endet am Kreuz wie ein Verfluchter. Im Galaterbrief heißt es, Christus aber hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Das soll heißen, tiefer geht es nicht. Er wurde nicht nur Mensch, sondern er nimmt auch noch alle Scham und Schuld und Schande auf sich. Und er stirbt diesen Verbrechertod am Kreuz. Was hat Jesus letztendlich am Kreuz gehalten? Warum ist er, als er gekreuzigt wurde, eigentlich am Kreuz hängen geblieben? Und das ist genau die Frage, war er noch ganz Gott oder war er jetzt ganz Mensch oder wie ist es? Ich glaube, dass Jesus sehr wohl die Macht und die Fähigkeit hatte, vom Kreuz zu steigen, dass er das gekonnt hätte. Dass er also nicht hängen geblieben ist, weil er keine andere Möglichkeit hatte, sondern ich glaube, dass Jesus am Kreuz hängen geblieben ist, weil er im Gehorsam zu Gott, seinem Vater, lebte. Er entäußerte sich selbst, er nahm selbst diese Entleerung, dieses Nichtswerden auf sich. Und weil er eine so große Liebe zu uns, zu den Menschen hat, dass er dort bleiben wollte. Und ich glaube, dass das ist, was Jesus am Kreuz gehalten hat. Und jetzt möchte ich nochmal das lesen, was wir am Anfang gehört haben. Weil ich finde, wenn man diesen zweiten Teil gehört hat, was Jesus getan hat, wie sehr sich Jesus mir gegeben hat, wie sehr Jesus mich liebt, wie er wirklich für mich diesen Tod am Kreuz, dieses Verfluchtsein auf sich genommen hat, ist es nochmal anders, diese ersten Verse zu lesen. Und das, wir sind ja beim Thema familiäre Gemeinschaft, das, was das Miteinander in Gemeinde ausmachen darf. Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von diesem Jesus, von diesem Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit Gottes Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen. Habt dieselbe Gesinnung. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegenseitig aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und habt ein und dieselbe Gesinnung. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euch in eurem Innersten bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Ich finde es eindrücklich. Weil wenn ich das in mein Herz fallen lasse, finde ich das sehr eindrücklich, was Jesus mir davor gelebt hat. Und das Coole ist, dass nach dieser Selbstentäußerung, nach dieser Selbsterniedrigung ja auch die Erhöhung Jesu kommt. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Das ist eine steile Vorlage. Vielleicht auch ein hoher Anspruch, aber auch so eine große Gnade, die wir haben. So ein großes Geschenk, das wir bekommen. Als wir diesen Werteprozess gegangen sind, auf der Gemeindefreizeit haben wir die Werte geclustert, die uns da dann schon zur Verfügung standen, die wir schon komprimiert hatten. Und zum Thema familiäre Gemeinschaft haben wir dazu geclustert, dazu sortiert Anteilnahme, Hilfsbereitschaft, Wärme, Einheit, Annahme, Wertschätzung und Zuhören. ich glaube, ich sage es noch einmal. Vielleicht mit dem Gedanken, was heißt es für mich konkret, das heute zu leben? Anteilnahme, wo kann ich Anteil nehmen? Hilfsbereitschaft, Wärme, Einheit, Annahme, Wertschätzung und Zuhören. Das sind viele Sachen, die man ganz gut an so einem Hoffest auch mitleben kann in unserer Gemeinschaft hier. Und dann, ich finde es so schön, vorhin wurde auch explizit gebetet, dass der Heilige Geist ja diesen Gottesdienst auf die Predigt führen soll. Und das ist ja das Schöne, dass es immer Gott selbst auch in uns ist, der in uns lebt, der uns zu dem allen befähigt. Und deswegen so gut, dass das auch in Vers 1 so deutlich wird. Da steht, im Namen von Christus ermutigen, mit Gottes Liebe trösten und durch den Heiligen Geist Gemeinschaft haben. Und das ist der Unterschied zur Gemeinschaft im Sportverein oder woanders, dass wir wirklich Jesus Christus in unserer Mitte haben. Und dass wir so eine Gnade, so eine große Liebe haben, dass es das ist, was ich fähig werde, weiterzugeben. Wie? Zum Beispiel, indem ich sage, du hast Raum in meinem Leben, du darfst durch mich wirken. Und dazu ja, möchte ich dich einladen, dass wir das beten, dass wir Jesus diesen Platz in unserem Herzen geben, dass wir diese familiäre Gemeinschaft untereinander leben und heute nochmal in etwas größerer Runde, weil Jesus in unserer Mitte ist und weil das der Unterschied ist, wenn wir als Gemeinde sagen, wir wollen familiäre Gemeinschaft leben. Ich lade dich ein zum Gebet. Und Herr Jesus Christus, ich möchte dich ja wirklich darum bitten, dass das tief in unser Herz fallen darf. Dieser Christus-Hymnus, das, wie du dich ja so erniedrigt hast, wie du freiwillig deine Gottgestalt aufgegeben hast, Mensch geworden bist, wie du freiwillig diesen Tod am Kreuz gestorben bist, aus lauter Liebe zu uns. Ich danke dir, dass du so ein liebender und gnädiger und vergebender Gott bist. Und ich danke dir, Herr, dass wir in unserer Nachfolge auch stolpern und fallen dürfen, dass wir Fehler machen dürfen, dass wir doch auch immer wieder von dir aufgefangen werden. Und ich möchte dich heute bitten, befähige du uns dazu, genau das zu leben, diese Anteilnahme, Hilfsbereitschaft, Wärme. Ja, dass du durch unser Handeln, durch unser Leben wirklich hinausstrahlst. Und ich bete darum in deinem Namen, Jesus Christus. Amen.